Das Auftauchen und Gehen der Hirogen in Voyager war kurz, aber einprägsam. Mit dem Zweiteiler Das Tötungsspiel erreichte die Handlungsreihe rund um die jagende Spezies ihren Höhepunkt. Aus diesem Grunde ist diese Episode heute das Thema dieser Sendung, wie immer präsentiert von mir, Malte Kirchner und
mir, Jan-Patrick Schlame. Aber kommen wir zunächst zur Inhaltsangabe.
Nach dem Kapern der Voyager spielen die Hirogen mit ihrer Beute, indem sie sie mit Neurotransmittern unter Kontrolle halten und sie in verschiedene Holo-Szenarien versetzen. Ausgenommen davon sind lediglich Harry Kim, der die Technik warten soll, und der Holodog. Schon bald finden die Hirogen mit einer französischen Kleinstadt im Zweiten Weltkrieg ein ideales Szenario. Während die Voyager-Crew den Widerstand verkörpert, sind sie die Nazis. Doch bei einer Verletzung von Seven gelingt es dem Holodog, ihren Transmitter zu neutralisieren und sie über die Situation aufzuklären. Schon bald gelingt es, die Hirogen in eine ausweglose Situation zu bringen, sodass der Anführer sich zum Rückzug bereit erklärt, gegen Aushändigung der Holodeck-Technik. Doch kurzerhand übernimmt ein anderer Hirogen die Führung und geht auf Konfrontationskurs. Im darauffolgenden Kampf zwischen den Alliierten und den Hirogen als Nazis zusammen mit einigen simulierten Klingonen unterliegen die Hirogen und erklären sich doch zum Rückzug bereit. Auch ohne Verpflichtung händigt man ihnen dennoch die Holodeck-Technik aus, damit sie künftig lieber auf simulierte Beute zurückgreifen. Ein Katz-und-Maus-Spiel vor einem bitteren historischen Hintergrund. Das ist wohl die kürzeste Art und Weise, diese Episode in einem Satz wiederzugeben. Die Hirogen nehmen dabei die Rolle der Katze ein, die mit ihrer Beute spielt, ungeachtet der Schäden, die diese dadurch erleiden kann. Interessant ist aber auch das Szenario, in dem sich alles abspielt. Dass ausgerechnet das besetzte Frankreich zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges die Hirogen dermaßen fasziniert, wirkt etwas fragwürdig, da es ihnen ja im Grunde nur um Unterdrückung und Jagd geht, nicht aber um die Ideologie der Person, die sie in dem Szenario verkörpern. Es ist gewagt, dass man gerade dieses Szenario seitens der Autoren wählte und nicht ein simpleres. Und da wäre noch die Logikfrage, wie man zum Beispiel mittels simuliertem TNT ein Holodeck sprengen kann und wie es eigentlich geht, dass man das Holodeck über physikalische Widerstände in Form von Wänden hinweg erweitern kann, ohne dass es zu Einschränkungen kommt. Fragen über Fragen, aber ist die Episode deswegen schlecht? Nein, denn als Abschluss der Hirogen-Reihe erfährt man hier einiges weiteres über die Hirogen, die man genauso schnell einführte, wie sie auch schon wieder abtauchen. Auch handlungsmäßig löst man den Konflikt intelligent, da schrittweise mit einigen Komplikationen. Die sich stellende Frage ist nicht leicht, der Weg zur Lösung spannend. Die Lösung selber ist natürlich absehbar, wie so oft. Dass man den Hirogen jedoch zuletzt die Technologie des Holodecks übergibt, verstößt eigentlich gegen die oberste Direktive, da dadurch, dass die Hirogen zwar erfreulicherweise in Zukunft nur noch virtuelle Beute jagen, das Gleichgewicht im Quadranten nachhaltig beeinflusst wird. Wie dem auch sei, insgesamt eine gute und vor allen Dingen sehenswerte Episode.
Dem kann ich mich bei der Gesamtbeurteilung nur anschließen, denn das Tötungsspiel ist eine gute Episode. Was mir besonders gefallen hat, war die Transponierung der Voyager-Crew zu Holodeck-Figuren. Zwar wurden sie alle durch die Interfaces der Hirogen gesteuert, aber interessanterweise waren die Beziehungen unter den Charakteren fast genau die, die man auch sonst immer erlebt, bloß dass auf dem Holodeck alles ein bisschen intensiver war. Zum Beispiel sind Tom und Belana auch im Nazi-Szenario eng befreundet. Krasser wird's noch bei Janeway und Seven. Andauernd haben sich die beiden in den Haaren, und Seven wird sogar für eine Kollaborateurin gehalten. Auf der anderen Seite zeigt sich wieder das gute Verhältnis zwischen Chakotay und Janeway, die einander spontan vertrauen. Die Animositäten aus dem Season-Opener Skorpion, das wird klar, gehören zunächst einmal der Vergangenheit an. Außerdem ist dies eine der seltenen Gelegenheiten, in denen sich Harry Kim einmal beweisen kann, ist er doch neben dem Doc der einzige von der Brückencrew, der nicht im Holodeck gefangen ist. Und Harry macht seine Sache großartig, so viel Mut hätte man ihm nach den ersten drei Staffeln gar nicht mehr zugetraut. Ein weiterer schöner Aspekt sind die Hirogen. Durch das Nazi-Programm, das ja klar im Vordergrund steht, wird ein direkter Vergleich zwischen Nazis und Hirogen ermöglicht, Unterschiede und Ähnlichkeiten werden aufgezeigt. So lernen wir dann einmal mehr, dass die Jagd in Hirogen das Wichtigste ist. Bedauerlich finde ich in diesem Zusammenhang bloß, dass die Nazis ziemlich flach und langweilig dargestellt werden. Aber das kann man insgesamt schon verschmerzen, bietet doch die Episode ausreichend Spannung und Abwechslung. Wie üblich ist nicht das Ziel das Wichtigste, sondern der Weg. Und der ist überzeugend dargestellt. Zumal die Hirogen durch ihre Streitigkeiten mit einem glaubwürdigen Hintergrund versehen wurden, bevor man sich dann mit dem Ende der Episode von ihnen getrennt hat.
Kommen wir nun zum Frage-Antwort-Teil der Sendung. Wie schon von mir angesprochen, sehe ich die Wahl des Szenarios doch als etwas gewagt an, da sich die Frage aufdrängt, ob die Hirogen wirklich zu den Charakteren passen, die sie darzustellen versuchen. Was denkst du, Jan?
Die Antwort auf die Frage wird vom Führer der Hirogen selbst gegeben. Es gibt ja eine Szene, als er sich mit einem der Nazis unterhält und die Überlegenheit der eigenen Rasse in Frage stellt. Ich denke, er war von dem Nazi-Programm so fasziniert, weil es ihn an die Lage von seinem eigenen Volk erinnert. Immerhin sind die Herojin seit tausenden von Jahren Jägern und keiner kann sich ihnen bisher widersetzen. Aber ist es gut, bis in alle Ewigkeit so weiterzumachen? Im Vergleich mit den Nazis wird klar, dass die Herojin eigentlich mehr sind als nur Jäger, dass ihr Volk sogar ein Leben außerhalb der Jagd kennt. Seine Hoffnung ist es ja, die Jagd aufs Holodeck zu beschränken und sich dadurch auf eben diese anderen Aspekte zu konzentrieren außerhalb des Holodecks. Dadurch unterscheidet er sich von den Holo-Nazis, aber ich denke, er brauchte erst die Konfrontation mit ihren Idealen, um seinen eigenen Weg zu finden. Aber zur Wahl des Szenarios im Allgemeinen. Die Classic-Folge Schablonen der Gewalt, in der Kirks Crew mit Nazis zusammentrifft, wurde ja bis heute noch nicht im deutschen Free-TV gezeigt. Findest du es dann nicht sehr gewagt von den Drehbuchautoren, so ein heißes Eisen wie das Dritte Reich zu einem zentralen Element vom Tötungsspiel zu machen, Malte?
In der Tat, mit dem Dritten Reich als Hintergrund dieser Episode wird ihm ein ziemliches Tabuthema, zumindest in Deutschland. Und es sei auch mal so dahingestellt, ob es sich unbedingt für eine Unterhaltungssendung wie Voyager eine ist eignet. Zwar bemüht man sich um historische Authentizität, indem man nicht die damalige Situation idealisiert, dennoch wird es sicherlich die Gemüter gespalten haben. Manche werden sagen, dass wir nicht aus unserer Vergangenheit lernen können, indem wir sie tabuisieren. Andere werden kontern, dass sie zu schlimm und brutal war, als dass man sie eben zu Unterhaltungszwecken nutzen dürfe. Ich für meinen Teil bin unentschlossen in Bezug auf diese Frage. Aber kommen wir zu meiner letzten Frage an dich, Jan. Du sprachst ja bereits an, dass Harry in diesem Zweiteiler über sich hinausging, zumindest im Vergleich zu den bisherigen Staffeln. Denkst du, dass sein Charakter nun mehr an Bedeutung gewinnen wird, oder bleibt er der ewige Fähnrich ohne einen großen Charakter?
Wünschenswert wäre es, dass Harry endlich mal aus seiner Unmündigkeit aufsteigt und sich aktiv beteiligt. Denn wenn er hier etwas anderes werden will als Fähnrich, dann muss er schon ein bisschen Einsatz zeigen. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass sein Einsatz im Tötungsspiel ein Indiz ist, dass er künftig stärker involviert wird und zu einem Mann reift. Ich hoffe es jedenfalls, denn wenn er so langweilig bleibt, wie er es bisher war, dann kann man seine Rolle genauso gut streichen wie die von Cass. Aber eine Frage habe ich dann auch noch. Dies war die letzte Folge des Herojin-Handlungsbogens aus der vierten Staffel. Wie fandest du die Herojin, die ja eher ein Alien of the Season waren als das frühere Alien of the Week?
Die Idee, eine Spezies über mehrere Episoden hinweg zu behandeln, aber gleichzeitig nicht aus ihnen eine im weiteren Verlauf der Serie immer wieder auftauchende Spezies zu machen, gefällt mir recht gut. Allerdings birgt diese Lösung auch Gefahren in sich, hätten sich die Herojin weniger interessant gezeigt. Doch zu der eigentlichen Frage. Mir haben die Herojin in der Form ganz gut gefallen, dass man sie genauer vorgestellt hat, dann aber auch wieder aus den Augen verliert. Sie hätten nicht unbedingt das Potenzial zu einem gelungenen, wiederkehrenden Feind gehabt, da ihre Motive doch ziemlich einfach gestrickt sind. Andererseits wäre es auch schade gewesen, sie in einer einzigen Episode zu behandeln, da sich ihre Gesellschaft doch anscheinend in einem Umbruch befindet, von der Tradition in die Moderne. Meines Erachtens hätte man es bei den Kazen damals ähnlich machen und sie nicht zum Feind der ersten beiden Staffeln erklären sollen. Denn Voyager bietet ja gerade die Möglichkeit, Spezies und deren Kulturen einige Zeit im Durchflug ihres Territoriums zu behandeln und sie nicht wie bei TNG im Rahmen einer Mission nur kurz besuchen zu können. Auf der anderen Seite sollte es auch nicht dazu ausarten, dass man praktische, statische Feinde und Freunde hat wie bei DS9. Dies trägt auch nicht gerade zur eigenen Identität bei. Die Herojin scheinen sich aber auch bewährt zu haben, was man daran sieht, dass man diesen Trend in der fünften Staffel fortsetzt mit dem Marlon, einer Spezies, die ebenfalls bei einigen Gelegenheiten über die ganze Staffel hinweg verteilt zu sehen sein werden. Und damit wären wir am Ende der sechsten Ausgabe des Episodencafés. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und hoffen, dass Sie am 1. April wieder dabei sind. Anregungen, Kritik und Fragen wie immer an fcafé@startrek-index.de. Auf Wiederhören!
Eine Produktion des deutschen Star Trek Index, DSI, unter www.startrek-index.de.